Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 139. Ich bin der Meinung, dass der heutige Uncast etwas kürzer wird als sonst, ja, weil ich habe schon sehr spät hier, nachdem ich schon aufnehme, ja, und das kommt daher, weil ich mit meinem Thema heute mich etwas länger beschäftigt habe, ja, noch ein paar Gedanken darüber gemacht habe. Und zwar war das etwas, was schon in der Community angesprochen wurde, und zwar die Verwertung von älteren Android-Geräten, also quasi, wie man diese Geräte wiederverwenden kann. Und da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Vorweg, ich habe das jetzt ganz unabhängig gemacht, ja. In der Community wurde geschrieben, dass auf, ich glaube, es war Cashys Blog, ja, dass da auch eine schöne Liste war mit die Top 10, glaube ich, was man da machen kann mit den alten Geräten. Unabhängig davon habe ich mir jetzt ein paar Gedanken da gemacht. Und zwar habe ich mal das, so eine Liste, ich habe die auch verlinkt, zusammengestellt. Da fiel mir zuerst mal ein, das, was ich auch schon seit geraumer Zeit mache, und zwar mit einem alten G1. Das benutze ich als Alarmuhr, also als Wecker, ja, und als Wanduhr. Da gibt's eine ganz günstige, ich glaube, die ist sogar kostenlos, App dafür. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Ich lasse das einfach so laufen, schon seit Jahren. Ja. Die installiert man sich, und dann hat man einfach so ein Display, das ganz runter dimmt, damit es nachts nicht so hell ist, ja, und dann wird eben die Uhrzeit angezeigt. Die kann man dann natürlich programmieren mit entsprechenden Weckzeiten. Man kann sich auch Termine anzeigen lassen. Hier in dem Bild ist das leider jetzt nicht ganz so gut zu sehen, beziehungsweise überhaupt nicht zu sehen. Wenn ihr das Bild betrachtet, seht ihr, dass da auch das Glas von dem G1 gesprungen ist. Das fällt gar nicht auf, ja, für diese Anwendung normalerweise. Also, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, ja, so ganz simpel und profan, aber das ist ein Verwendungszweck für mein G1 schon seit Jahren und läuft wunderbar. Wie gesagt, ich lasse den immer eingesteckt im Strom, habe aber immerhin einen Puffer, wenn der Strom ausfällt, dass es wenigstens noch bis zur Weckzeit durchhält. Ja, also wie gesagt, mit dem alten G1, das kann man mit jedem Android-Handy tun, egal wie alt, egal was für ein Betriebssystem, was da drauf ist, da finden sich noch entsprechende Apps dafür. Dann, manchmal lässt man sich so hinreißen, so diese Billig-Tablet zu kaufen. Da hat man sich eins gekauft und stellt fest, oh weia, so richtig toll ist es nicht und viel machen kann ich damit auch nicht, viele Programme laufen, das hat zu wenig Power, zu wenig Speicher. Aber es gibt dafür eine Verwendung, wenn ihr das jetzt, braucht ihr nicht wegzuwerfen, ja, wenn ihr es nicht zurückgeben könnt, dann könnt ihr das zum Beispiel als sehr aufwendiger, unfunktioneller Bilderrahmen elektronischer benutzen. Ja, man kriegt ja schon überall in jedem Geschäft solche elektronischen Bilderrahmen zu kaufen, in denen dann eben Bilder angezeigt wird. Meistens ist die Displayqualität von diesen Dingern schlechter als das billigste Android-Tablet bietet. Ja. Und man hat zusätzlich noch jede Menge Funktionen. Beispielsweise kann man noch über Wi-Fi, ja, das im Netz reinhängen und damit sogar mit der entsprechenden Applikation Slideshows machen. Damit es nicht so wild aussieht, kann man ja auch die Zeit der Bildwechsel auf mehrere Stunden zum Beispiel einstellen. Kann man sich zum Beispiel auch die Bilder aus Google Plus Fotos, also Picasa Web, ja, rausholen, anzeigen lassen. Ja. Und man kann sogar damit Videosequenzen machen. Ja. Stellt sich zum Beispiel einen Ordner zusammen mit verschiedenen Videosequenzen. Die wird dann eben, das wird dann eben ablaufen gelassen. Und damit hat man dann so ein Harry Potter Bild, ja, an der Wand, das sich dann tatsächlich bewegt. Unglaublich, ja. lauter solche Späße kann man damit machen, und wie gesagt, über die entsprechenden Apps und Wi-Fi-Verbindung könnte man dann eben sogar Google Plus Fotos oder sogar auf YouTube Videos automatisch abspielen lassen. Dann als Fernbedienung beispielsweise von Computer kann man das gut benutzen. Dabei denke ich jetzt nicht an so Sachen wie VNC, wo man also einen kompletten Computer fernsteuern kann. Das würde natürlich auch gehen, ja. Ich denke da an etwas Einfacheres. Beispielsweise, es gibt Leute, die haben in ihrem Wohnzimmer einen kleinen PC irgendwo versteckt, ja, an Computer, Entschuldigung, am TV angeschlossen, ja. Und es gibt eine tolle YouTube Remote für Android-Geräte. Das ist sogar standardmäßig installiert bei den neueren Betriebssystemversionen. Wenn ihr natürlich schon alles habt, gibt es noch diese YouTube Remote separat herunterzuladen aus dem App Store. Damit ist es möglich, dass man diese YouTube Leanback-Funktion, ja, also direkt steuert, so dass man also quasi YouTube-Videos anschauen kann auf dem TV, ohne dass man die Maus berührt. Ja, man kann hier komfortabel Auswahl treffen am Handy oder am Tablet und dann quasi direkt rüberschicken an den Fernseher und wohlgemerkt, der zieht es nicht vom Handy, also man braucht da kein leistungsstarkes Handy, sondern das wird dann über den Computer von YouTube abgespielt. Ja. Auch das ist eine schöne Möglichkeit, zusammen mit einer TV-Zeitschrift, die es in Massen gibt, ja, zum Beispiel Klack TV oder TV Spielfilm, hat man dann noch andere Verwendungsmöglichkeiten für diese Fernbedienung, quasi eine Fernbedienung mit integrierter Programmzeitschrift. Das ist doch mal was. Und man kann sogar, wenn man einen Receiver hat, der über Smartphones zu steuern ist, ja, nicht viele haben es, aber der Mo hat zum Beispiel so einen, ja, der kann also quasi dann auch über das Android-Handy komfortabel Sendungen programmieren, etc. Also das alles wäre möglich mit einem ganz einfachen, günstigen, billigen Handy, das ihr normalerweise schon wegwerfen wolltet. Ja. Dann auch noch was, ich komme da nochmal genau dazu, weil in der Community ist heute auch eine gute Frage deswegen dabei, wegen der Jukebox, da komme ich wie gesagt später nochmal dazu. Aber man kann ihn ganz einfach, kann man all das Tablet oder Handy, vielleicht da sogar noch ein Handy besser, als Musikspieler, als Media Player für Audio an die Stereoanlage anschließen oder einen einfachen Verstärker, das sollte in jedem Haushalt vorhanden sein. Und schon kann man beispielsweise über Google Music auf eine Bibliothek mit bis zu 20.000 Songs zugreifen, egal ob man jetzt ein Telefon hat, wo schon uralt ist und überhaupt gar kein Speicher mehr, genügend Speicher hat, ja, für viel Musik draufzuladen. Das spielt keine Rolle. Über die Cloud geht es wunderbar. Oder beispielsweise als Internetradio, ja, auch das ist eine tolle Sache, benutze ich häufiger mit meinen aktuellen Geräten, ja. Aber wenn natürlich ein Gerät frei wird sozusagen und ich sonst nicht mehr nutzen kann, dann wird es auf den Verstärker direkt gestellt, mit Klinkenstecker angeschlossen, ja, und in Strom, praktisch mit per USB in den Strom geladen und dann habe ich ein kleines Internetradio und Media Player für die Google Music Songs und sogar mit der App PV Star sogar die Möglichkeit, YouTube-Videos zu hören. Ja, also zum Beispiel Musikvideos beispielsweise. Also auch das wieder eine interessante Möglichkeit. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt noch mehr, was mir so auf die Schnelle eingefallen ist. Beispielsweise kann man sein Tablet, ja, ideal dafür ein altes 7-Zoll-Tablet, mit einer kleinen Halterung an den Monitor dran machen, beispielsweise rechts, links, oben oder unten dran und dieses als Twitter oder Google Plus Display benutzen. Der Vorteil ist, Twitter oder Google Plus verbraucht dann keinen Platz mehr auf dem Monitor. Man hat quasi ein zweiter Monitor separat alleine für Twitter und Google Display. Wer das natürlich auf die Spitze treiben kann und ein Tablet benutzt, das jetzt nicht so arg alt ist, noch ein bisschen Leistungsdaten hat, der kann übrigens auch das Tablet tatsächlich mit einer App als zweiten Monitor für einen Computer benutzen. Das ist aber ein bisschen aufwendiger, deswegen habe ich das jetzt nicht weiter angesprochen da. Aber so als separates Twitter oder Google Plus Display oder von mir aus auch Facebook Display ist es natürlich perfekt geeignet, weil es keinen Platz auf dem eigentlichen Monitor wegnimmt, ja, und man das immer im Blick hat. Auch ein 2 bis 3 Jahre altes Tablet kann ein gutes Spielgerät sein, eine gute kleine Spielekonsole. Ja. Beispielsweise mein Galaxy Tab P1000, ja, ist das schon jetzt über 3 Jahre alt. Fast 4 Jahre müssten es jetzt sogar sein. Und trotzdem laufen noch die allermeisten Spiele auf dem Galaxy Tab. Ja. Und das ist nicht übel. Und das heißt, man kann es da quasi als Spielkonsole nutzen und da dann auch auf seinem aktuellen Gerät ein bisschen Platz sparen. Ja, wenn man also noch ein Tablet hat, braucht man nicht die ganzen Spiele auf das neue Tablet zu machen, zu laden, sondern man kann es auf dem alten, separaten, dedizierten Spiele-Tablet sozusagen, ja, nutzen, und schon hat man da wieder den Vorteil. Mit einer Wii Remote beispielsweise, bei mir mit dem Samsung funktioniert das leider nicht, aber mit anderen Tablets funktioniert das problemlos, kann man eine Wii Remote anschließen, quasi koppeln, ist ja auch über Bluetooth, und hat dann einen richtig schönen Game Controller, die man für viele Spiele nutzen kann. Ja, da müsst ihr mal da zum Beispiel mit dem Emulator, mit dem C64 Emulator, ja, so Retro-Spiele machen, ja, und dann dazu die Wii Remote benutzen. Genial. Genial, sag ich mal. Ja, was kann man noch machen? Zum Beispiel das als E-Book-Reader benutzen. Und zwar, wenn man mal vom Display absieht, ist es der perfekte E-Book-Reader. Wenn ihr also keine Probleme damit habt, mit einem LCD oder mit einem AMOLED-Screen zu lesen, ja, auch da ist wieder 7-Zoll-Tablet natürlich am besten, kann man aber natürlich auch mit seinem alten Handy machen oder mit einem 10-Zoll-Tablet. Denn dieser E-Reader, der kann eigentlich alle Formate. Ja. Google Playbooks installieren und Kindle-App. Und schon hat man eine riesige Bibliothek an Büchern, ja, die man kaufen kann, natürlich. Ja, wir sprechen ja hier von ganz legalen Sachen, wohlgemerkt. Ja. Oder man kann zum Beispiel auch solche Sachen nehmen wie Wattpad. Da gibt's eine Riesenmenge an freien Büchern von unabhängigen Autoren, die das auch als Plattform benutzen, um vielleicht ein bisschen bekannt zu werden, etc. Ja. Und da gibt's also so viel Lesestoff, also ausreichend für ein Menschenleben. Ja. Klar, die Bestseller, wie gesagt, und so, die gibt's natürlich bei der Kindle-App und bei der Playbooks-App und viele andere Apps. Beispielsweise, ich möchte das nicht unterschlagen, Libri hat zum Beispiel eine eigene Reader-App und so weiter. Auch interessant für alle EPUB-DRM-geschützten Dateien. Man kann auch den Aldigo-Reader nehmen, beispielsweise. Das ist einer meiner favorisierten ja, E-Reader-Programme, ja, das übrigens auch zusammenarbeitet mit vielen Büchereien. Ja. Ich glaube, das geht sogar über, eigentlich müssten es fast alle sein. Naja, gut, ich sag das mal nicht so ganz deutlich, weil ja, es gibt ja da sehr viele lokale Unterschiede bei den Bibliotheken. Aber bei den meisten Bibliotheken kann man mit dem Aldigo Reader auch Bücher ausleihen. Wenn man also dort Mitglied ist, muss man sich nur anmelden und dann kann man auch E-Books ausleihen über den Aldigo Reader. Ja, sehr schön gemacht. Und deswegen ist eben so ein altes Tablet, 7 Zoll, eigentlich der perfekte E-Book Reader. Dann, was man auch noch machen kann mit seinem alten Telefon, da braucht man auch nicht viel Leistungsdaten. Wichtig ist nur, GPS muss eingebaut sein. Und dann kann man das Teil als Dashboard nutzen, also als Bordcomputer im Auto. Da kann man zum Beispiel die reale GPS-Geschwindigkeit sehen. Die ist, wenn man freie Sicht hat und nicht gerade im Tunnel ist, genauer als die Anzeige auf dem Tacho. Definitiv, denn im Tacho sind immer Toleranzen mit eingerechnet. Das muss so sein vom Gesetz wegen her. Während die GPS-Geschwindigkeit die reale Geschwindigkeit ist. Und bei freier Sicht zum Himmel ist es also extrem genau. Wahnsinn. Und man hat dann auch noch viele andere Sachen, zum Beispiel Anzeigen für Durchschnittsgeschwindigkeit, die gefahrenen Kilometer pro Tag. Man kann mit manchen Programmen, wie zum Beispiel mit dem Ulysse-Dashboard, Speedometer nennt es sich, kann man 5 verschiedene Profile erstellen. Ja, also wenn das Auto von mehreren Leuten genutzt wird, kann da jeder sein eigenes Profil erstellen damit. Ja, und zusätzlich hat man, wenn man eine Prepaid-Karte, ja, SIM-Karte spendiert, ja, die kostet nicht mehr viel, da gibt es mehrere Möglichkeiten, beispielsweise für bei Aldi für 6,99 kriegt man für einen Monat 1 Gigabyte, nein, Entschuldigung, 500 Megabyte Daten inklusive. Ja, wer mehr will, geht's geht natürlich auch. Und kann dann eben das Gerät als Navigationssystem benutzen, das immer aktualisiert wird und keine Hunderten von Euro kostet, wie manche eingebauten Lösungen in den Autos. Und dieses Google Navigation nutze ich also schon sehr, sehr lange, schon seit Anfang an und muss sagen, perfekt. Ja. Auch hier kann man dann wieder das als Internetradio benutzen, dass man sogar im Auto Internetradio hören kann oder eben auch via Google Play Music, ja, anhören von der Cloud oder auch Musik, die eben gespeichert ist. Wer es natürlich noch prunkvoller haben will im Auto, der kann zum Beispiel auch ein 7 Zoll oder sogar ein 10,1 Zoll Tablet einbauen, ja, mit der entsprechenden Halterung. Manchmal muss man da ein bisschen selbst Hand anlegen und ein bisschen basteln, ja. Aber beispielsweise das Luxus-Elektroauto Tesla Model S, das in letzter Zeit öfters in den Schlagzeilen ist, das hat ein riesiges 10,1 Zoll Tablet quasi integriert in die Konsole eingebaut. Also der Trend geht tatsächlich sogar dorthin. Ja. Und was ist natürlich genialer als das, sein Teil vielleicht sogar richtig einzubauen in das Armaturenbrett und eben da die ganze Software drauf zu installieren. Und an Leistungsdaten braucht dieses Tablet oder das Handy überhaupt nicht viel. Diese Aufgaben können auch mit einem alten Telefon gemacht werden, so dass ihr euer neues dann nicht immer anschließen müsst und anstöpseln und was weiß ich alles machen müsst. Ne? Also auch das ist eine gute Möglichkeit für die Wiederverwendung. Ja, und zum Schluss, naja, für mich ist es nichts, aber viele Leute sind immer beeindruckt, wenn sie hier diese neuen Kühlschränke sehen, ja, mit integriertem Internetzugang. Ich weiß noch nicht ganz, für was das. Ah, okay, dann hat man halt in der Küche einen Internetzugang auch noch, ja, kann man kurz surfen, Rezepte abrufen vielleicht, etc. Oder vielleicht eine Datenbank App da drauf machen, ja, um eben Rezepte anzusehen oder über Google Spreadsheets mit G-Drive eine Liste verwalten, ja, um zu sehen, was eben gebraucht wird, ja, und dann sogar über das Internet bestellen. Ja, ich weiß, bei uns ist es noch nicht ganz so verbreitet, in den USA schon eher, aber bei uns kann man auch über Amazon Lebensmittel einfach per Klick bestellen. Kombiniert das mal mit dem Amazon Prime Zugang, dann macht ihr einfach nur klick, 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 klick. Und schon habt ihr euren Einkauf erledigt. Allerdings kostet es auch ein bisschen mehr als beim Discounter, das muss man auch sagen. Ja, also einfach das Tablet quasi mit der schönen Halterung an den Kühlschrank montieren. Vorsicht, ja, nur an Holzverkleidungen etc. dran machen. Nicht einfach in den Kühlschrank bohren, sonst habt ihr den Kühlschrank gehabt. Ja. Dürfte eigentlich klar sein. Und dann habt ihr so ein modernes Teil, ja? Was soll's, ne? Also das ist alles machbar. Mir wird da noch sicherlich noch viel mehr einfallen, was man hier machen könnte mit seinem alten Handy. Und ich habe das noch mal ein bisschen ausführlich erklärt, in Englisch allerdings im Artikel. Und wenn euch noch was einfällt, dann nur raus damit. Was würdet ihr mit einem alten Android-Handy denn machen? Oder was macht ihr sogar schon mit eurem alten Android-Handy oder Tablet? Was für Aufgaben habt ihr ihm zugewiesen? Das würde mich interessieren. Vielleicht kommen ja noch ein paar gute Ideen raus. Gut, dann war es das mit dem Thema. Hab ja auch schon wieder 20 Minuten deswegen geplappert. Ich hoffe, es war dann trotzdem mal interessant. Die News. Google Play ist ein Jahr alt. Und deswegen gibt es noch einige Programme. Ich weiß gar nicht, wie lange das noch anhält. Im Moment gibt es jedenfalls noch Programme, Apps vergünstigt, auch E-Books vergünstigt und sogar ein kostenloser Film gibt es da. Wer also die Filmfunktion von Google Play noch nicht ausprobiert habe, wie das läuft mit dem Leihen von Filmen und ob das auf eurem System richtig funktioniert. Jetzt könnt ihr das kostenlos mal ausprobieren, unter Realbedingungen, also einfach den Film kaufen, kostet nichts, und dann könnt ihr das Ganze ausprobieren. Eine schöne Aktion. Ich hätte mir zwar ein paar andere Apps gewünscht da drin, aber das ist ja nur reine Geschmackssache und deswegen schaut da mal rein, ob da was für euch dabei ist. Dann ja etwas, was sehr interessant war. Also Sony schreckt von nichts zurück, ja, und hat hier so Supermodels angeheuert, die natürlich im knappen Bikini bekleidet in einer Duschkabine stehen und mit dem neuen Sony Telefon, das eben wasserfest ist, ja, telefonieren, um das eben zu demonstrieren. Ich hoffe, dass diese Models alle genug Creme benutzt haben und denen klar ist, dass es nicht so gut für ihre Haut ist, wenn sie stundenlang in so einer Duschkabine stehen. Das Auftauchen ist auch tatsächlich in einem T-Mobile Store in Prag passiert. Ja, gar nicht schlecht. Also ich hätte mich da auch eine halbe Stunde mal hingestellt und mal die Mädels da angeguckt. Ja. aber das Telefon hätte mich dann nur marginal interessiert. Aber gut, es hat auf jeden Fall gereicht, für in die Presse zu kommen und sogar für in den Uncast. Von daher, Sony hat alles richtig gemacht. Ja, auf das neue Telefon bin ich dann aber trotzdem gespannt, auch wenn man das Telefon wahrscheinlich nur ohne Supermodels kaufen kann. Ja, HTC Ultra Pixel Kamera, die sorgt für Ärger, ja, als ob ich es nicht gewusst hätte. Ja. Aber der Ärger kommt von einer ganz anderen Seite. Nicht nur, dass es Diskussionen gibt, ob jetzt die Qualität überhaupt noch zeitgemäß ist oder ob im Gegenteil die HTC Ultra Pixel Kamera mit 4 Megapixel vielleicht sogar besser ist als alles, was sonst auf dem Markt ist. Ja, die Meinungen gehen da sehr weit auseinander. Reale Sachen kriegt man erst, wenn man das Telefon in der Hand hat. Nein, das Problem kommt von einer ganz anderen Seite, denn momentan kann die Firma, die für diesen Ultrapixel-Kamerasensor verantwortlich ist, nicht genug liefern. Ja? Und es wird erwartet, dass nur zwischen 800.000 und 1,2 Millionen über die nächsten Monate geliefert werden kann. Damit ist das schon die Einschränkung. Also es können gar nicht mehr als 1,2 Millionen HTC One verkauft werden über die nächsten paar Monate. Und das ist schon ein herber Rückschlag für HTC, weil jetzt hätte man vielleicht, weil außer der Kamera ist das HTC One eigentlich ein sehr, sehr gutes Gerät. Ja, Sense und Kamera, wie gesagt, dann noch Fragezeichen. Ja, aber ansonsten ist das Gerät hardwaremäßig sehr, sehr gut. Auch das Display fantastisch, was man hier an Tests alles sieht. Das Design ist natürlich wieder diskussionswürdig, hatte ich ja angesprochen. Es muss nicht alles aussehen wie ein iPhone. Und ja, aber dass jetzt hier diese Einschränkungen kommt, das werden die Investoren sicherlich nicht so gut finden, und das kann auch nicht im Interesse von HTC sein, weil man wollte damit ja einen Hit landen. Ja. Und 1,2 Millionen über ein paar Monate ist eigentlich gar nicht so weit hergeholt. Ja. Und Samsung wird demnächst das Galaxy S4 starten, und was da los sein wird, das könnt ihr euch vorstellen. Die 10-Millionen-Grenze beim Galaxy S4 wird bestimmt relativ schnell geknackt sein, wenn das so gut läuft wie beim Galaxy S3. Und da wird's wirklich dann bitter werden für HTC. Sehr schade. Und das macht sich auch offenbar in den Zahlen deutlich sichtbar. Denn HTC hat das schlechteste Ergebnis seit 3 Jahren eingefahren. Ja. Und das ist ebenfalls wieder ein harter Schlag. Also das 3-Jahres-Tief sozusagen. Ja. Wurde bekannt gegeben letzte Woche. Ja. 11,4 Milliarden Dollar, das ist immer diese Umrechnung, Milliarden Dollar wurden eingenommen. Das ist eben, wie gesagt, das schlechteste Ergebnis seit 3 Jahren. Und damit kann HTC nicht zufrieden sein. Wodurch das HTC One X, zumindest als es rauskam, so gut war. Ja. Aber ich weiß, es hören einige Leute nicht gern, aber HTC sollte wirklich umdenken mit ihrer Sense-Strategie. Es dauert zu lange, bis die Updates rauskommen, ganz einfach. Und die Oberfläche trifft offenbar nicht mehr den Geschmack der Konsumenten im Massenmarkt, wohlgemerkt. Ja, ich rede nur vom Massenmarkt. Weil ansonsten wird auch die Galaxy-Oberfläche, also die Samsung-Oberfläche, verschwinden. Also die finde ich auch nicht gerade super gut. Ja. Aber ich finde sie immer noch besser als das Sense. Und ich glaube, da liegt eben der Hase im Pfeffer. Der Konsument hat sich auch schon an die Oberfläche von dem Galaxy S gewöhnt, ja, von der Galaxy-Reihe. Und die ist immer noch ähnlicher zu dem Original-Android als eben die HTC Sense-Oberfläche. Das neue HTC Sense passt sich da schon wieder an. Von daher könnte es durchaus einen Schwenk geben, ja, zu dem neuen HTC Sense, aber nicht bei 1,2 Millionen maximal absetzbare Geräte für die nächsten Monate. Das ist einfach viel zu wenig. Schade. Also ich bin wirklich da bei diesen Zahlen entsetzt. Und ich glaube, die Investoren werden das auch tun. Werden auch entsetzt sein. Und da können wir mal abwarten, was noch passiert in der nächsten Zeit. Samsung Galaxy S4 jedenfalls, da kochen die Gerüchte natürlich wie immer über. Ja, da wird alles Mögliche wieder angedichtet. Manches ist total abwegig, manches könnte möglich sein. Beispielsweise soll das S4 laut einem Bericht von The Verge, beziehungsweise von der New York Times, The Verge habe ich es gelesen, The Verge, ein Eye-Tracking-System haben, also ein System, das die Augenbewegungen beobachtet und dann entsprechend beispielsweise weiter scrollt. Ja, also wenn man dann zum Beispiel was liest und man kommt eben in die Nähe vom unteren Displayteil beim Lesen, dann wird einfach der Text weiter gescrollt und so die Theorie. Wie gesagt, das ist noch kein 100% sicheres Feature, das da nachgesagt wird, aber ein Samsung-Angestellter, ja, hat eben der Times, so die New York Times selbst, Informationen gegeben, dass dieses eben eingeführt werden soll mit dem Galaxy S4. Ganz abwegig ist es nicht, denn das Galaxy S4 hat ja bereits so Gestenerkennung, ja, ich weiß gar nicht mehr, was das war, das eben spezielle Funktionen ausführt, wenn man zum Beispiel drauf schaut, ja, und wenn das einfach nur zum Beispiel so liegt, dann geht das Display, ich glaube genau, das war die Display-Helligkeit oder das Display, das geht dann aus, ja, aber wenn man drauf guckt, ja, und quasi bleibt mit dem Gesicht am Gerät, dann geht es nicht in den, dann geht das Display nicht aus, ja. Also Samsung hat da schon ein paar Erfahrungen mit sowas. Ja. Naja gut, schauen wir mal, ob das nur so ein sehr seltsamer Hoax ist oder ein Gerücht oder was auch immer. Aber ganz abwegig finde ich das nicht. So, und Humble Bundle 5. Zahlen, was man will. Ja. Wie genial ist denn das? Ja. Durchaus möglich bei dem Humble Bundle. Das, wer es noch nicht kennt, da kann man eine gewisse Anzahl von Apps, Programmen kaufen. Ja, die sind vorgegeben natürlich. Und das Paket kostet nur so viel, wie ihr dafür zahlen wollt. Jetzt sind es fast genau 8 Tage noch, die das Humble Bundle 5 zur Verfügung steht für Android-Geräte. Aber nicht nur das, man bekommt nicht nur die Android-Version dazu, sondern man bekommt auch die Linux, die Windows und die Mac-Version kostenlos dazu. Das heißt nicht kostenlos, sondern das, was ihr eben zahlen wollt. Aber alle Versionen, egal wie viel ihr zahlt, kriegt ihr. Das heißt, ihr könnt hingehen und könnt sagen, ich möchte Night Sky HD, Solar 2, Dynamite Jack, Beat Hazard Ultra, alle Spiele, haben für 1 Euro. Zack, könnt ihr haben für 1 Euro. Ihr könnt aber auch ein bisschen netter sein und könnt sagen, okay, das sind 4 Spiele, die sind okay, die gefallen mir, das kann man sich angucken. Ja. Ich zahle 10 Euro dafür, für die Spiele. Oder ich zahle 20 Euro. Oder ihr könnt so viel zahlen, wie ihr wollt. Und da auch noch auswählen, wer das Geld bekommt. Genau, man kann nämlich auswählen, wie viel die Entwickler bekommen, wie viel gemeinnützige Organisationen bekommen und wie viel der Zusammensteller, also Humble Bundle, für den Tipp bekommt. Ja, also da kann man zum Beispiel sagen, gut, ich möchte 10 Euro ausgeben. Das kann man entweder selbst teilen oder das automatisch aufsplitten lassen, ja, Default Split. Und so, ich stelle das jetzt mal ein, 10 Euro, so zack. Und dann sind hier für die Entwickler beispielsweise 1,67 Dollar fällig, das sind Dollars hier. Und die gemeinnützigen Organisationen kriegen davon dann 8,51 Dollar von den 10 Dollar. Und so weiter und so weiter, ja. Also ihr könnt das quasi dann selbst einstellen, was ihr da vergeben wollt. Und dann eben der Humble Bundle-Tipp, das geht dann eben auch noch. Ja. Also, Moment. So, ich mache mal Default Split nochmal. Da hat sich nämlich gerade eben ein kleiner Fehler eingeschlichen auf der Seite. Nicht ganz so hundertprozentig so jetzt. Und da sieht man dann eben, was die Einzelnen kriegen. Oder man kann jetzt auch sagen, okay, die Charity, die soll jetzt von dem Geld eben das war der Fehler. So, von den 10 Euro soll jetzt eben dann die Charity 5 bekommen. Humble Bundle soll eben nur 1 Euro bekommen. Und die Entwickler bekommen dann jeweils für das Spiel 55 Cent. Ja. Oder man sagt, nein, die Entwickler sollen viel, viel mehr bekommen. Ja, die sollen 7 Euro bekommen und die Charity nur 2,20 etc. Ihr wisst, was ich damit meinen will. Ihr könnt per PayPal bezahlen oder PayNow von Amazon oder mit, das finde ich besonders schön, mit dem Google Play Store bezahlen. Also direkt mit Google Wallet. Wenn ihr also eh schon ein Konto habt, könnt ihr es damit komfortabel bezahlen. Und habt dann eben die Spiele. Übrigens, wer momentan zurzeit ist der Durchschnitt bei 6,65 Dollar. Wer mehr als den Durchschnitt zahlt, der bekommt noch 2 zusätzliche Games, nämlich Dungeon Defenders und Super Hexagon. Ja, also wer großzügig ist, wird nochmal zusätzlich belohnt. Und immer noch nicht genug, da sind sogar noch die Soundtracks dabei in FLAC und MP3 Format. Von den Anbietern, die das haben hier, beispielsweise Super Hexagon, Dungeons, Defenders, wenn ihr also über dem Durchschnitt seid, oder das Beast Hazard Ultra, Solar 2 und ich glaube das Night Sky HD Soundtrack noch, genau. Also nur Dynamite Check, nur das hat kein Soundtrack im Angebot. Also, das ist das Humble Bundle Nummer 5. Ja, immer mehr Twitter-Apps kommen auf den Markt, trotz der Twitter-API-Einschränkung, die nochmal verschärft wurde. Und zwar gibt es TweakDeck Rising from the Ashes of That Other App, weil nämlich TweetDeck von Twitter gecancelt wurde. Ich weiß nicht, was Twitter will. Die wollen wahrscheinlich sterben, ja, oder wollen nicht mehr so viele Leute haben, oder wollen nur noch die Elite haben. Ich weiß nicht genau. Ja. Auf jeden Fall, es gibt ja jetzt eine Zahl an Benutzern. Ohne Ausnahme 100.000 Benutzer kann eine App haben. Dann ist Schluss. Dann kann man die App nicht mehr benutzen. Man kann sich nicht mehr anmelden über die App. Das ist in der Tat so und ich kann da nur mit dem Kopf schütteln. Deswegen, weil es eigentlich sonst, es gibt ja gar keinen Grund mehr, weiterhin Twitter-Apps zu machen. TweakDeck, also kann maximal 100.000 Nutzer bedienen. Das war's dann. Mehr geht nicht. Was machen sie dann? Irgendwie TweakyDeck? Ja, kann wieder 100.000 Nutzer machen oder so. Ich weiß nicht genau, aber das wird Twitter auch noch verbieten. Also ich finde es sinnlos mittlerweile, überhaupt noch was bei Twitter zu machen, weil die Einschränkungen sind einfach zu heftig. Man hat eigentlich nur noch eine Chance. Man benutzt die Web-Oberfläche von Twitter oder die Twitter-eigene App. Ansonsten ist alles Mist. Ja. Trotzdem kommen immer mehr Kabeln, ja. Ist rausgekommen vor kurzem jetzt eben wieder TweakDeck. Und naja, was soll's? Also ich finde es sehr schlimm. Ja. TweetDeck war übrigens einer der besten Twitter-App meiner Meinung nach, Twitter-Apps. Zumindest bis Twitter dieses Programm, diese App gekauft hat. Ja, vorher war das ein anderer Entwickler. Dann ging es so einen Berg runter. Seitdem habe ich es auch nicht mehr benutzt, weil eine wichtige Funktion eben gleich entfernt wurde von TweetDeck. Wer hätte das gedacht? Jetzt weine ich dem TweetDeck keine Tränen mehr nach. Es haben aber noch einige Leute benutzt und es war schon eine ziemlich gute App. Eigentlich früher die Twitter-App überhaupt und jetzt, naja, erst trauriger, langsamer Tod und nun das endgültige Aus. Schade. Was ganz Tolles gibt es in der Beta-Version, ja, in der Beta-Version von Chrome 26. Jetzt bitte nicht gleich gucken, ob es in der normalen App drin ist. Nein, ist noch nicht drin, aber in der 26, Chrome 26 Beta-Version, da ist es drin und zwar für Android gibt es jetzt die Möglichkeit, eine Datenkompression zu nutzen über einen Proxy-Server bei Google. So ein Speedy-Proxy nennt sich der. Und das bedeutet, man kann jede Menge Bandwidth sparen, ja, und damit natürlich auch wieder bei seinem Anbieter mehr rausholen. Das Ganze geht so, man fordert die Information an, die HTTP-Seite liefert die Daten nicht an das Telefon direkt, sondern über einen Proxy. Dieser Proxy komprimiert die Daten und schickt es dann weiter an das Handy. Damit kann man teilweise fantastische Sachen, je nachdem, was man überträgt, ja, herausbekommen. Zum Beispiel hier in dem Bild wird ein Beispiel gezeigt. Das Original war 172 Kilobytes knapp groß. Dann wird es über den Proxy-Server komprimiert und kommt als 64 Kilobyte quasi an. Das sind also 62% weniger Datenübertragung. 108 Kilobyte hat man gespart. Und das ist schon ziemlich krass, ja, was man da also rausholen kann. 62%. Ja. Ich sehe übrigens, die Angaben waren, wenn ich das richtig sehe, also in Kilobyte, das heißt, es waren schon wesentlich mehr. Und es müssen noch 172 Megabyte gewesen sein. Aber das spielt keine Rolle. 20% bleibt ja, was man da sparen kann. Das geht halt über den Chrome-Browser, über den neuen, weil der muss es natürlich wieder entkomprimieren. Ja, eine geniale Idee, die, glaube ich, aber Opera gehabt hat. Spielt aber keine Rolle. Mir als Anwender egal. Genauso geht es dann mit den Daten, die rausgehen. Die werden komprimiert verschickt an den Speedy Proxy. Der dekomprimiert die Daten und verschickt dann die an die entsprechenden Seiten weiter. Übrigens werden Secure Sites, also das heißt mit SSL verschlüsselten Seiten, nicht über den Proxy geliefert, sondern kommen dann natürlich ohne Ersparnis direkt wieder zum Telefon, damit hier kein Proxy für die sensitiven Daten genutzt wird. Ja, also so sieht es aus. Finde ich sehr, sehr toll. Ich kann nur hoffen, dass es möglichst schnell implementiert wird in den normalen Chrome-Browser bei Android. Und dann kann man sich das wirklich überlegen, hier den internen mal zu ersetzen, weil dann bringt es auch reell etwas. China. Die fürchten sich für Android, zumindest die chinesische Regierung. Denn der Marktanteil von Android in China ist wirklich, ist auch wirklich furchterregend. Über 90% Marktanteil hat Google in China, beziehungsweise Android in China. Und das bringt natürlich die Regierung schon zum Überlegen. Ja. Allerdings immer noch besser, als wenn ein anderes Betriebssystem dort vorne wäre, denn immerhin kann Android so angepasst werden. Das machen auch einige chinesische Firmen. Die passen Android so an, dass eben das mehr oder minder abgeschottet ist. Ja? Also eigentlich perfekt für die chinesische Regierung. Ja? Aber sie fürchten wohl, dass eben Google hier das Geschäft quasi allein in der Hand behält. Wie gesagt, bei über 90%, da wären auch die EU-Wettbewerbshüter und auch die amerikanische Wettbewerbsbehörde, wäre da wohl sehr hellhörig und würde da genau schauen, was da passiert. Denn die Marktmacht von über 90% ist wirklich schon heftig, heftig. Ja, das muss man sich vorstellen. Alle anderen Smartphones zusammen haben weniger als 10%. Wow. Unglaublich. Also, gut. Das muss man erstmal verdauen, ne? So ein Marktanteil. Irres, sag ich da nur. Ja. In den USA sind es übrigens, wenn wir gerade bei den Zahlen sind, 53%, ja, bleibt ziemlich stabil. Was einige wieder dazu gebracht hat, zu sagen, Android stagniert. Ja, ja, ich habe ja immer gesagt, ja, irgendwann wird es nicht noch einen drauf geben. Ja, also das Wachstum ist nicht unbegrenzt. Ja, und das sind immer diese Quartalsangaben. Man kann nicht in jedem Quartal zulegen, weil dann hat man irgendwann 500% und das geht nicht. Ja. Irgendwann ist natürlich eine Grenze erreicht und dann fällt es auch wieder ein bisschen zurück. Ja, und dann geht es wieder ein bisschen hoch, dann fällt es wieder ein bisschen zurück und so weiter und so weiter. Ja. Das ist halt dann der normale Ablauf von allem, das, was die Leute auch nicht verstehen wollen, mit der Marktwirtschaft. Ja. Es kann nicht immer nur einen Aufschwung geben. Irgendwann muss es. Das ist ein zwangsläufiges Symptom dabei. Muss es auch mal wieder runtergehen und dann kann es wieder hochgehen. Ja, es geht irgendwann nicht mehr. Ja. Und deswegen darf man das jetzt nicht überbewerten. Ich habe ja immer davor gewarnt, dass hier dann einige Panik schreien werden, einige sich die Hände reiben und natürlich viele Blogs werden das sicherlich zum Anlass nehmen, ja, zu schreiben, jetzt ist es vorbei mit Android. Ja. Okay. Amazon-Handy verzögert sich übrigens weiter wegen Tests und damit steht es also, wer bis jetzt daran gezweifelt hat, für den steht es auch jetzt fest, dass Amazon ein Android-Handy bringt. Das ist nur eine Frage der Zeit. Man möchte bei Amazon, so die offizielle Aussage, nochmal alles überprüfen und man hat noch einige Tests und einige Schwierigkeiten auszumerzen, bevor eben dann das Amazon-Handy herauskommt. Ja. Natürlich wird das Amazon-Handy, das kann man fast sicher sagen, auf Android basieren. Allerdings, und das kann man auch fast sicher sagen, wird das ähnlich wie beim Kindle Fire nur noch mit Android entfernt verwandt sein und voll und ganz ins Amazon-Universum integriert sein. Also das heißt, man darf davon ausgehen, dass kein App-Market drin sein wird, sondern nur der Amazon App Store. Und auch alle anderen Dienste werden erstmal Amazon-Dienste sein. Und deswegen, naja, ich weiß nicht genau, ob man das als Android-Handy dann einstufen soll. Genau wie ich immer auch sagte, Kindle Fire als Android-Tablet einzustufen, ist richtig, aber es ist schon ziemlich grenzwertig. Und ich selbst persönlich sag, nee, also das muss schon näher verwandt sein an Android. Ja, Anpassungen sind schön gut, aber ein komplettes Umschreiben des Systems, dann ist es allenfalls noch ein Fork, aber kein richtiges Android mehr. Neue Distribution sozusagen. Ja, letzte Woche habe ich ja noch gesagt, wegen dem X-Phone, ja, dass das nicht sein kann, nachdem okay, ich fange jetzt erstmal an. dass das nicht sein kann, nachdem ein maßgebender Mensch bei Google gesagt hat, dass es 18 Monate dauert, bis etwas bei Motorola geplant ist und dann auf den Markt kommt. Ja. Dementsprechend kann eigentlich nicht sein, dass das X-Phone vorgestellt wird. Jetzt habe ich vor ein paar Stunden eine Nachricht gelesen, dass eben doch das X-Phone vorgestellt werden soll auf der Google I.O. 2013. Und da war ein ausführlicher Bericht, aber ich kann es jetzt auch mal abkürzen, denn eben kam ein Update, ja, dass eben reine Gerüchte sind und dass die aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zutreffen. Ja, und dass eben dieses aufgetauchte Bild, das da war, eben wieder mal ein Fake ist. Und deswegen sollte man also sehr, sehr skeptisch sein. Es wird also wahrscheinlich doch kein X-Phone geben. Ich wollte zwar jetzt hier groß sagen, boah, möglicherweise gibt's doch das Ganze, ja, das Teil, man weiß ja, das ist ein Nvidia LTE Tegra 4i hat und dann ein 4,7 Zoll Display, 1080p, ja, 16 Megapixel Kamera, ja, 16 Megapixel, 5 Megapixel Frontkamera und so weiter und so weiter. Also die Leistungsdaten sollen fantastisch sein, aber es ist einfach noch zu früh. Offenbar hat mich da mein Gefühl nicht getäuscht. Scheint wohl eben so, wie eben der Mann von Google Motorola gesagt hat, ist nicht möglich, so schnell was zu machen, weil Motorola oder auch alle anderen Handyfirmen das erstmal sehr lange planen müssen. Ja. Gut, damit komme ich auch schon zu den Community-Sachen. Der Harald eine Frage gehabt, und zwar: Hoi Androiden, schreibt er, ich habe mir für mein ICS-Tablet eine Halterung gebaut, um es als Media Center Jukebox zu nutzen. Jetzt stehe ich vor der Aufgabe dafür, die richtigen Apps zu finden. Erstens coole und funktionelle Jukebox-App. Zweitens eine Möglichkeit, das Ganze über mein Galaxy Nexus fernzusteuern. Ja, das 1 in Verbindung zu 2 ist schon mal ziemlich schlecht. Da hast du wahrscheinlich nicht so viel Auswahl. Ich habe jetzt mal rumgeguckt, gibt bestimmt noch mehr, aber ich bin jetzt fündig geworden, eine Kombination zwischen der App XBMC Server, die ist übrigens inoffiziell, und XBMC Remote. Ja. Der XBMC Server läuft dann quasi auf dem Tablet und ist bereit, die Musik abzuspielen, wenn man mit der XBMC Remote das Ganze macht. Also das steuert man damit an. Diese Remote ist ziemlich gut, sieht auch gut aus, also hat man richtig Spaß dran. Wenn der Server gut läuft, dann müsste das also kein Problem sein. Das eigentliche Problem ist hier, dass es grundsätzlich eigentlich so ist, dass diese ganzen Apps quasi darauf ausgelegt sind, dass es auf dem Client läuft. Ja, das heißt, dass eben das Tablet von woanders die Musik abspielt. Und damit wäre man wieder bei der Cloud-Lösung, aber das hast du ja hier nicht erwähnt. Also du kannst natürlich da Play Music drauf machen, ja, und die mit der neuen Playlist-Funktion, die es da gibt, ist es schon eine feine Sache. Aber das löst eben nicht das Problem. Wenn ich dich richtig verstehe, du hast also auf dem Tablet die Musikdateien, ja, oder die Mediendateien, und die möchtest du nur quasi starten mit deinem Android-Handy, aber abspielen soll es das Tablet. Und da ist nämlich genau das Problem, weil die meisten Server-Systeme, die es auch für Tablets gibt, spielen eben, senden quasi dann per Wi-Fi die Daten an das Handy und das Handy spielt dann das ab und nicht das Tablet, das an die Stereoanlage zum Beispiel angeschlossen ist. Ja. Das ist noch halt noch selten. Ja. Also so Multimedia-Apps und gute Musikplayer und alles Mögliche, die gibt's en masse. Ja, also da kannst du auch zum Beispiel Spotify-App runterladen, ein Abo abschließen und dann hast du die komplette Musiksammlung von Spotify, ich glaube es sind 20 Millionen Songs oder so, kannst du dann direkt abspielen. Aber die Fernsteuerung, das wird nicht ganz so einfach, ja, weil da muss man wieder den Tablet mit dem Handy fernsteuern und da haben eben viele Entwickler nicht dran gedacht, dass da ein Bedarf dafür besteht, ja. Weil die immer davon ausgehen, dass das Android-Gerät die Fernbedienung quasi ist. Ja. Also probier's mal mit dem XBMC Server und XBMC Remote. Die XBMC Remote ist die offizielle App und damit sollte es funktionieren. Würde mich mal interessieren, wie das weitergeht. Also wenn du es zum Laufen kriegst, schreib doch noch kurz mal, ob das geklappt hat. Dann gibt's noch ein Problem mit TuneIn Pro. Das schreibt der Stefan. Und zwar, ich habe ein Problem mit TuneIn Radio Pro. Sporadisch sagt mir die App, the station is not available in your country. Ich höre nur deutsche Radios und dabei ist es egal, mit welchem Radiosender ich es versuche. Das Problem tritt im Mobilfunknetz auf. Im WLAN konnte ich es noch nicht reproduzieren. Die IP, die ich über das Mobilfunknetz zugewiesen bekomme, ist Internetadresse zum Abfragen der IP eine deutsche. OS ist Android 4.2.2. Per VPN funktioniert das Streamen problemlos. Ja, das ist allerdings ein Problem, Stefan, das mit der TuneIn Pro App zusammenhängt, ja, und weniger mit dem Netzbetreiber. Das Problem ist, dass hier Informationen hin und her geschickt werden müssen und diese ganze Regionalbeschränkungen, die sind noch nicht so 100% ausgereift, muss man sagen. Somit kann es passieren, dass tatsächlich die TuneIn-App quasi von dem Server, da gibt es nämlich eine Serververbindung, gesagt bekommt, nee, das geht nicht. Ein ähnliches Phänomen habe ich übrigens auch auf dem Desktop. Ja. Da kann ich einige Radiosender nicht anhören wegen diesem Regionalproblem. Auf dem Handy funktioniert's aber übers Netz. Das ist dann genau umgekehrt. Also es ist schon ziemlich seltsam, aber ich kann es nicht 100% festmachen, das Problem. Ich kann es nicht reproduzieren richtig. Aber ich gehe da einfach davon aus, dass das ein Problem ist mit TuneIn Radio Pro, weil es eben in der Vergangenheit immer mal wieder seit diese regional Beschränkungen eingeführt worden sind bei TuneIn Radio, immer wieder mal auftritt. Also ich höre besonders viel japanische Stationen, die laufen ohne Probleme, auch einige amerikanische Stationen. Ja. Nur wenn diese Stationen irgendwann mal sagen, nee, nur in dem Land, dann ist es vorbei. Ja, dann kann man die nicht mehr hören. Oder man geht über einen Proxy-Server und so weiter und so weiter. Aber das weißt du ja, nur warum das trotzdem, dass es deutsche Sender sind, nicht funktioniert, das kann eben nur an der TuneIn Pro App liegen, die eben dann die Netzanbieterinformationen falsch deutet. Gut, bestimmt keine zufriedenstellende Antwort, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Vielleicht hat noch jemand eine Idee, wie man das vielleicht umgehen kann oder verhindern kann. Ich befürchte aber, das wird nur mit einem Bugfix von TuneIn Pro funktionieren. Ja, damit komme ich dann zur App der Woche. Ja, diesmal kein Spiel. Hoho, das glaubt ihr nicht. Clean Master. Clean Master heißt die App und was macht sie? Sie putzt euer Telefon genau richtig für einen Frühjahrsputz. Denn ihr glaubt nicht, was sich an den Telefonen immer ansammelt. An alten Cache-Dateien, an Dateien, die von deinstallierten Apps, die nicht mehr gebraucht werden, aber sehr viel Platz benutzen. Teilweise sogar im Hauptspeicher vom Telefon. Ja. Und das ist besonders fatal. Wenn ihr ein älteres Gerät habt, werdet ihr feststellen, dass die Geräte immer langsamer werden. Immer langsamer. Selbst neuere Geräte sind davon manchmal betroffen. Weil eben zu viel Müll sich ablädt. Und wenn ihr irgendwo zum Servicetechniker geht, der sich damit auskennt, der wird euch sofort erstmal sagen, ja, das Handy ist zu langsam und so weiter, das stürzt andauernd ab. Haben Sie denn Cash mal gelöscht zwischendrin? Hä? Cash? Genau. Und das ist nämlich oft mal ein Problem. Der cached sich zu, ja, das Telefon, und irgendwann ist so wenig Speicher frei, dass jede Aktion gähnend langsam wird, weil immer rumgeschaufelt werden muss, Speicher. Und das geht dann nicht mehr. Und diese App hier, die ist eben dafür da, eben den Cache zu reinigen. Ja, alles, den ganzen Cache mit einem Tastendruck quasi zu löschen. Und auch alte Dateien, die zum Beispiel von Apps, die ihr deinstalliert habt, noch vorhanden sind, aber nicht mehr gebraucht werden. Und auch beispielsweise aus Sicherheitsgründen kann man auch die Histories löschen. Vorsicht damit allerdings, ja, weil das ist wie wenn ihr auf Clean drückt, das sind also auch Einstellungen und so weiter dann von weg. Vorsicht. Man kann zum Beispiel auch komfortabel SMS und MMS löschen. Ja, also das ist auch ein weiteres Problem, wenn ihr Tausende von SMS drauf habt, dann könnt ihr garantiert sicher sein, dass euer Handy immer langsamer wird. Bei mir hat er allein 1,2 Gigabyte an Thumbnails von Picasa gelöscht, weil offenbar jedes Verzeichnis, das ich einmal aufgerufen habe, ja, das Thumbnail zwar angelegt hat, aber dann nie mehr gelöscht hat. Ja, selbst wenn es offenbar ewig lange her war. Und genau das kann eben diese App perfekt machen. Vorsicht allerdings, nicht übertreiben, genau gucken, vor allem, wenn es um die Entfernung von diesen unnützen Dateien geht. Wenn es besonders große Dateien sind, gleich mal misstrauisch werden. Das wird auch angezeigt. Es ist auch aufgelistet in verschiedenen Arten. Also die Musikdateien sind zum Beispiel unten, die werden auch angezeigt. Also die könnt ihr auch mit einem Klick löschen. Zum Beispiel die Pufferdateien von Google Music. Ja. Aber das Ganze muss man mit Vorsicht genießen, ja. Also bis auf den Cache-Speicher löschen, das ist eigentlich ziemlich sicher. Da passiert eigentlich nichts, da kann eigentlich nichts passieren. Aber alle anderen Funktionen muss man genau gucken. Ja. Nicht einfach so unbedarft da, ja, löschen. Auch nicht nutzen würde ich den Taskkiller. Normalerweise würde ich diese App schon allein deswegen nicht vorschlagen, weil da ein Taskkiller drin ist. Allerdings ist das kein automatischer Taskkiller, sondern einer, den man manuell geben muss. Vorsicht vor dem Ein-Tab-Boost nicht machen. Ihr schießt damit wichtige Tasks ab. Ja? Und wenn das Telefon nicht automatisch wieder startet, dann habt ihr Fehlfunktionen im Handy. Ja? Also Vorsicht, das nicht tun. Ansonsten ist diese App halt dafür gut. Kann man übrigens auch mit der App, also über die Systemeinstellung dasselbe machen. Ja, da ist auch ein Taskkiller drin, bei dem man einzelne Tasks auswählen kann und abschießen kann. Ansonsten ist das halt eine schnellere, komfortablere Möglichkeit, an diese Apps da ranzukommen und eben da mehrere auf einmal zu löschen, ja, wenn man das dann will. Notwendig ist es ab Gingerbread nicht mehr. Ja, sag's gleich dazu. Also das Ganze mit Boost und so weiter. Nein. Bringen tut eben, wie gesagt, das meiste was mit dem Cache. Da wird Speicher frei, auch intern auf dem Handy. Und das ist eben besonders wichtig. Jo, und damit sind wir am Ende vom heutigen Uncast. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Informationen oder eigene Beiträge, die ihr mir schicken wollt, dann könnt ihr das tun. Einmal könnt ihr mich erreichen über Google+. Die Uncast Community, da könnt ihr uns immer Sachen schicken oder eben wie jetzt heute auch wieder die zwei Community-Nachrichten, Probleme etc. Nur her damit, wenn es die Community nicht schon vorher löst, dann tun wir uns immer gerne mit beschäftigen. Oder ihr schickt eine Mail rio@zenetcast.com und ganz links und Informationen findet ihr unter uncast.zenetcast.com. Und damit sag ich, bleibt gesund, halte die kleinen grünen Antennen steif und wünsche bis nächste Woche. Tschüss!
Fanware.